Das war auch der Auftakt ja in die Ferienzeit. Wir merken es ja ein bisschen hier, manche sind im Urlaub. Und ich habe mal so eine Werbung gesehen, ich weiß nicht mehr, ob es ein Verlag war oder eine Buchhandlung, Urlaubszeit ist Lesezeit. Wenn ich das mal gesehen habe, Urlaubszeit ist Lesezeit. Ja, ich lese also ganz gern, bei mir trifft das zu. Wenn man so unterwegs ist, irgendwo schön Fernunterkunft hat und dann mal die Zeit genießt, nicht Termine hat und so viel zu lesen. Aber das geht natürlich auch, wenn man zu Hause ist, oder? So schön, wenn so ein schöner Tag ist wie gestern, auf der Veranda, auf der Terrasse, auf dem Balkon, ein gutes Buch. Und dann kann man das schon genießen. Die Frage ist eher, was liest man denn da? Ne? Es gibt so eine Fülle von Literatur. Ja, das kann den regelrecht erschlagen, wenn man so in eine Bibliothek oder in so eine Bücherei geht. Ja, die Auswahl, die man da hat. Mein Vater, der hat in der deutschen Bücherei gearbeitet. Sagt das jemand was? In Leipzig, in der deutschen Bücherei? Ja, heute heißt es die Deutsche Nationalbibliothek. Ja, das ist also da, wo alles gesammelt wird, was jemals an deutschsprachiger Literatur veröffentlicht wird, seit 1912. Ja, wird da gesammelt, alles, also jede Zeitung, jede Zeitschrift, jedes Buch, alles Mögliche, was also gedruckt wird. Und seit 1912 hat es also bereits 5 Erweiterungsbauten gegeben, ja, weil das also immer der Platz nicht reicht. Ja, ich kenne das noch als Kind, da war das ja dieser klassizistische Bau. Ne? Jetzt stehen da Haufen Erweiterungsbauten. Und ich war auch dort mal als Kind, das darf man eigentlich nicht, aber mein Vater hat mich mal mitgenommen als Kind in die deutsche Bücherei. Das war ein Erlebnis. Ja? Also wirklich 5-6 Meter hohe Räume, ja, vollgestopft mit Büchern an den Wänden. Die Lesesäle, ja, das war also sehr beeindruckend. Und ich habe dann später meine Facharbeiter auch drin geschrieben. Und es hat geholfen, weil da auch ganz viele Fachbücher dann dort stehen, an die man sonst nicht rankommt. So viele Bücher, so viele Meinungen. Ja, sie sind unterschiedlich, gegensätzlich, auch zeitgeistabhängig. Ich weiß nicht, wer von euch noch ein Buch im Schrank stehen hat, was vor 1989 veröffentlicht wurde. Ja, wenn man da mal reinguckt, da kommt einem manchmal entweder das Lachen oder die Tränen. Ich weiß nicht, was bei euch da überwiegt. Ja. Da merkt man auch, wie die Zeit sich ändert und wie sich auch Meinungen ändern. Ja, manches kann man einfach gar nicht mehr lesen, was da veröffentlicht wurde. Und wenn man heute in so eine Buchhandlung geht oder so, dann stehen dann oft im Regal Bücher nebeneinander mit völlig unterschiedlichen Meinungen zur selben Sache. Ja, zum Beispiel bei Architektur oder so, da kann man das ertragen. Ne? Der eine sagt, so ist schön und der andere sagt, so ist schön. Aber wie ist das bei den Fragen des Lebens? Ja, so viele Meinungen, so viele Ratschläge. Was ist da wirklich wichtig, wonach richte ich mich? Ja, reicht es da, was mir meine Eltern, meine Großeltern beigebracht haben, was irgendwelche Buchautoren da schreiben, Philosophen? Ja, lehne ich mich da an die breite Mainstream-Meinung der Gesellschaft an, die durch Filme, durch Nachrichten, durch Werbung geprägt ist? Das ändert sich ja alles schnell und ständig. Ja, selbst wir in unserer begrenzten Lebenszeit können das ja nachvollziehen, wenn man mal überlegt, ja. Vor 20 Jahren, was da Meinung war und was heute Meinung ist. Wir brauchen aber etwas zuverlässig, etwas Belastbares für unser Leben und danach sucht eigentlich jeder im Grunde. Etwas, was beständig ist. Interessanterweise weist uns ja der Juli-Monatsspruch als eine Lösung darauf hin, wenn ich wer den gelesen hat, aus dem 2. Mose 23, du sollst dich nicht der Mehrheit anschließen, wenn sie im Unrecht ist. Was für ein Satz, oder? Soll sich nicht der Mehrheit anschließen, wenn es im Unrecht ist. Wir, die wir hier zusammen sind, können sehr dankbar sein, dass wir die Bibel haben. Oder? Können wir dankbar sein? Ja, ich behaupte, und das ist ja zum großen Teil auch unsere gemeinsame Überzeugung, dass sie die Antwort auf die Fragen unseres Lebens ist. Als vor uns gefragt hat, was liest man da? Ja, da hat der Markus gleich seine Bibel hochgehoben. Ja, ja, schön, wenn man die im Urlaub liest. Ja, also die Bibel hat eigentlich Antworten auf die Fragen unseres Lebens. Und die Frage ist natürlich, wenn sie der Fixpunkt in einer sich verändernden Umwelt sein soll, ja, wie kann man das begründen, dass sie das ist? Ja, kann man sich darauf verlassen? Und so, dazu dürfen wir oder können wir uns mal 3 Fragen stellen, ja, und die das beantworten könnten. Das muss ich mal einschalten, Moment. So, mal sehen, ob es kommt, genau. Ja, das sind die 3 Fragen. Also welchen Ursprung oder welche Quelle haben denn diese biblischen Texte? Welches Ziel verfolgt sie, die Bibel, ne? Und welche Aufgabe hat sie, ja, zu diesem Ziel auch hin? Und wir wollen diese Fragen einmal angehen unter Hilfe von Paulus, der im 2. Timotheus 3 etwas dazu schreibt. Ja, ich habe den Text mit dir, wer ihn gerne mit aufschlagen möchte, 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Die Frage müsst ihr euch mal merken. Schalt mal weiter. Ja. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Kennt ihr vielleicht, schon mal gehört? Ja, und die Frage ist, was meint denn eigentlich Paulus mit dem Ausdruck alle Schrift? Alle Schrift ist eingegeben. Dieser Begriff, alle Schrift, stand für die Juden dieser Zeit für das geoffenbarte und geschriebene Wort Gottes. Ja, die Schrift ist das Wort Gottes. Ja, zuerst in den Büchern des Alten Testamentes natürlich, ja, für die Juden zur Zeit Jesu, ja, die Propheten, die Schriften, auch das ist so ein stehender Begriff, das Wort Gottes, das offenbarte Wort Gottes. Aber schon ganz früh wurden auch die neutestamentlichen Texte, die offensichtlich denselben Standard hatten, nämlich als erkennbare Offenbarung des Redens Gottes, wurden da dazu gerechnet. Ja, wir lesen im 2. Petrus 3, Vers 16 davon, dass Petrus über die Schriften des Paulus redet, als verbindliche Schriften. Genau. Und dass sie den Schriften gleichgesetzt wurde, den Schriften des Alten Testaments. Also das Wort Gottes und die Schrift gehörten von Anfang an zusammen und sind daher Synonyme. Wir finden das auch im 2. Mose 32, wo gesagt wird, Gott selbst hatte die Tafeln gemacht und die Schrift eingemeißelt. Ein interessanter Satz. Dabei hat die Bibel, wie wir sie heute kennen und als Wort Gottes verstehen, eine einzigartige Entstehungsgeschichte. Ich weiß nicht, wem das so bewusst ist und wer das im Hinterkopf hat. Ja, die Bibel hat ja eine ganz andere Entstehungsgeschichte als die heiligen Bücher anderer Religionen, zumindest was davon behauptet wird. Ja, da gibt es ja meistens so einen Entstehungsmythos, dem man so die menschlichen Vorstellungen abspürt. Ne? Zum Beispiel im Islam wird ja gesagt, der Koran, den hätte Mohammed aus dem Himmel gesehen und hätte sozusagen das, was er da gesehen hat, seinen Schreibern diktiert. Das ist der Entstehungsmythos des Koran. Ja, oder auch in anderen Religionen, die also Schriften haben, da wird dann oft gesagt, dass sie also direkt vom Himmel gefallen sind. Das ist bei der Bibel nicht so, sondern die Bibel setzt sich zusammen aus mehr als 60 Büchern, also 66, um genau zu sein, ja, mit ganz unterschiedlichem Stil von mehr als 40 Autoren über eine Zeit von ca. 1500 Jahren geschrieben. Jetzt stellt euch das mal vor. Ja, also man muss sich vorstellen, also im Jahr 500 wurde das erste Kapitel geschrieben und gestern das letzte Kapitel und das ist dann ein Buch. Ja, 1500 Jahre, dies ist der Zeitraum, über den diese Schriften geschrieben wurden, von 40 Autoren. Auf diese Idee wäre im Leben kein Mensch gekommen, oder? Da kommt man nicht drauf. Und bei all dieser Verschiedenheit und bei der Zeit und auch der Schreiber bilden sie eine Einheit, diese Bücher. Ja, es gibt den roten Faden. Es gibt das, was sich durchzieht. Und dafür gibt es eine Erklärung, die uns also Petrus nennt in seinem zweiten Brief im Kapitel 1. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Und Petrus wollte das ganz bewusst sowohl auf die Schriften des Alten als auch des Neuen Testamentes verstanden haben. Niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Auch der Inhalt der Bibel zeigt immer wieder, dass die Bibel etwas Besonderes ist. Während den Schriften der Religionen ganz deutlich anzumerken ist, dass ihre Aussagen überhöhte menschliche Vorstellungen sind, überrascht uns die Bibel immer wieder. Ja, also wenn man zum Beispiel Koran steht, dass du da, wenn du dann also ins Paradies kommst, dann 12 Jungfrauen zur Verfügung hast. Also das ist schon recht menschlich, oder? Wer wünscht sich das nicht? Aber die Bibel überrascht uns da. Unsere menschlichen Festlegungen werden da oft auf den Kopf gestellt. Wenn wir nur mal dran denken, liebt eure Feinde. Wer kommt denn auf sowas? Ja, und das merkt man auch an anderen Stellen. Unsere Vorstellungen, unsere Festlegungen werden auf den Kopf gestellt, in Frage gestellt. Ja, Glaubenshelden zum Beispiel sind immer gar nicht so heldenhaft. Ja, wenn wir an David denken, Abraham, Petrus. Ja, da wird nichts vertuscht, da wird nichts unterschlagen. Diese Glaubenshelden vollbringen ihre Taten nicht deshalb, weil sie so vollkommen sind, sondern weil sie so unvollkommen, trotzdem, obwohl sie so unvollkommen sind. Ja, und wenn wir das Wort Gottes auf uns wirken lassen, dann merken wir sehr oft, dass uns ein Spiegel vorgehalten wird. Ja, ehrlich wird da von Schuld und von Gericht gesprochen, aber auch die tiefe Liebe zu den Menschen. Ich bekomme immer mal so Hefte von Missionsgesellschaften, es gibt ja verschiedene und so, wo dann so Berichte sind und ganz, ganz oft ist davon die Rede, auch von Menschen, gerade die in der dritten Welt leben und so, die dann die Bibel lesen und persönlich so angesprochen sind, dass sie fragen, da ist doch was dran. Ja. Ich hoffe, uns geht es auch so, ja, dass wir das merken, das ist ein Spiegel, der in unser Herz hinein spricht. Und wer wäre denn auf den größten Skandal gekommen, dass Gott sich da in Jesus selbst hingibt, dass Gott stirbt um unser Schuld willen, damit wir den Weg zur Rettung haben? Das ist ja ganz anders als bei den anderen Religionen, wo die Götter oft fern und unpersönlich sind, sich um Menschen nicht kümmern. Ja. Die Bibel zeigt uns einen Gott, der nichts verlangt, aber alles gibt. Ein Gott, der nichts verlangt, aber alles gibt. Bei menschlichen Götzen ist es genau andersrum, oder? So wie es unserem Denken dann entspricht. Wenn wir also mit der Bibel das geoffenbarte Wort Gottes vor uns haben, ja, wenn wir das erkennen, wenn wir das annehmen können, dann hat sie auch die entsprechende Autorität. Gott selbst steht dahinter, der uns geschaffen hat, der uns kennt und der sich nicht verändert. Das ist ja das Entscheidende. Gott verändert sich nicht, auch sein Wort verändert sich nicht. Seit 2000 Jahren, seit es also so vorliegt, wie wir es heute kennen, spricht es immer noch Menschen ganz unterschiedlicher Voraussetzungen direkt an und mitten ins Herz. Ja, völlig unabhängig von Kulturen, von Sprachen, von Denkmustern. Ja, das Wort Gottes spricht Menschen immer noch direkt an und zielt mitten ins Herz. Es ist also gut, sich danach zu richten, weil Gott das Beste für uns will und er auch genau weiß, was das Beste für uns ist. Wir wissen das ja manchmal gar nicht. Aber Gott hat uns geschaffen, er weiß, was das Beste für uns ist. Und er gibt uns mit seinem Wort, ja, der Bibel, einen festen Anker, einen verlässlichen Halt in einer sich ständig ändernden Welt. Das ist so eine gute Nachricht, oder? Dass wir etwas haben können, was ein festes Fundament ist, ja, was nicht immer wieder wegbröselt, sobald irgendjemand was anderes sagt. Eine Anmerkung mal noch zum Zusammenhang von Gottes Wort und Gottes Geist. Ja, das wird ja manchmal so ein bisschen auseinanderdividiert. Das ist überhaupt kein Gegensatz. Wir haben schon gehört, dass das Wort durch die Mit- und Einwirkung des Heiligen Geistes entstand. Petrus hat es ja in seinem Brief auch geschrieben. Ohne den Geist Gottes wäre die Bibel Menschenwort. Das ist ja so ein bisschen wie bei einer Geheimschrift. Also die Bibel ist nicht geheim, aber ich will es mal so vergleichen. Ja? Also wenn du eine Geheimschrift verfasst, dann brauchst du einen Code, ne? Der das verschlüsselt. Ja, und alle, die in der Bibel mitgeschrieben haben, sind geleitet worden vom Heiligen Geist. Und wenn du eine Geheimschrift entziffern willst, dann brauchst du auch den Code, sonst kannst du es ja nicht lesen. Ja, und so ist es auch bei der Bibel. Wenn du die Bibel verstehen willst, dann brauchst du den Heiligen Geist. Dann brauchst du den Geist Gottes, der dir das erschließt, die Bedeutung. Ja, und wer diesen Code nicht anwendet, wer die Schrift ohne Heiligen Geist liest, der wird zu falschen Ergebnissen kommen. Auch darauf weist Petrus hin, im 2. Petrus 3, Vers 16, ja, wo dann geschrieben wird, dass Unwissende und Ungefestigte die Schriften verdrehen, ja, und ihre Bedeutung verfälschen. Deshalb ist so beim Lesen der Bibel, beim Studieren der Bibel eine Voraussetzung wichtig, ja, dass ich den Heiligen Geist Raum gebe. Nicht, was ich jetzt in dem Buch finden will, was ich im Wort Gottes finden will, ist wichtig, sondern dass ich frage, Herr, was willst du mir sagen? Was ist dir wichtig? Ja, man kann ja immer so und so lesen. Ich habe eine Ansicht, dann suche ich mir in der Bibel mal so ein paar Verse zusammen, die das untermauern. Geschieht leider viel zu häufig. Nicht wir stehen über der Schrift und suchen dort, was uns passt, sondern wir sollen uns unter das Wort Gottes stellen, ja, und fragen, Herr, was willst du mir sagen? Was soll sich in meinem Leben ändern? Wohin willst du mich führen? Dazu ist Demut nötig. Ja, ich stelle mich unter das Wort und bin bereit, mir von Gott durch sein Wort im Heiligen Geist auch Dinge sagen zu lassen, die mich in Frage stellen. Normalerweise ist es so, dass die Bibel mich immer in Frage stellt. Das Wort Gottes stellt mich in Frage. Wenn ich in die Bibel reinschaue und immer nur die Verse lese, die mich bestätigen, dann mache ich was falsch. Die Aufgabe des Wortes Gottes ist es, mich in Frage zu stellen und mich zu verändern und in das Ziel hinzuleiten, das Gott mit mir hat. Genauso verhält es sich auch mit Offenbarung aus dem Geist. Wir kennen das ja aus dem 1. Korinther 12 zum Beispiel, ja, wo es auch Offenbarungen gibt, Weissagungen und so, ja, auch als Wirkung des Geistes. Und diese Offenbarungen müssen sich natürlich am Wort Gottes, an dem, was Gott schon gesagt hat, prüfen lassen. Denn wenn die Offenbarung aus Gottes Geist kommt und das Wort genauso, dann müssen sie einander entsprechen. Gott widerspricht sich ja nicht. Ja, deswegen schreibt Paulus auch, alles aber prüft. Aber es ist möglich. Ja, Gott spricht auch heute noch ja, durch sein Wort und auch durch Offenbarung, aber es muss einander entsprechen. Schauen wir nochmal auf unser Wort, das wir gelesen haben von Timotheus. Ja, und lesen mal den Vers 17, den Mittelteil stellen wir mal kurz zurück. Da haben wir gelesen, dass das Wort Gottes dazu dient, damit der Mensch Gottes richtig ist, über jedes gute Werk ausgerüstet. So haben wir es gelesen, damit der Mensch Gottes richtig ist. Das Wort hat also ein Ziel. Die Bibel, das Wort Gottes hat ein Ziel. Ja, Gott hat ein Ziel für uns, das er mit seinem Wort erreichen will. Und dabei geht es um nichts weniger als um Vollkommenheit. Ja, also wir haben ja gelesen, dass der Mensch Gottes richtig ist. Da steht also im Griechischen der Begriff Artios und der deutet eine Vollkommenheit an. Voll ausgebildet, voll ausgereift, ja, vollkommen. Ja, der Mensch Gottes soll vollkommen sein. Das Wort Gottes will uns in die Vollkommenheit führen. Das ist das Ziel. Ist jemand von euch schon vollkommen? Da meldet sich mal. Ich melde mich mal nicht. Ja, keiner hat den Mut. Ne? Die Frage ist, wenn wir noch nicht vollkommen sind, hat das Wort Gottes da versagt? Natürlich nicht, ne? Denn wir sind ja auf dem Weg dahin. Ja? Und wir gehen mit dem Wort Gottes diesen Weg, ja? Der aber erfordert, dass die Bibel, das Wort Gottes, Bestandteil meines Lebens ist. Das ist natürlich nötig. Wenn wir merken, wir sind noch nicht vollkommen, dann brauchen wir das Wort Gottes, um dahin zu kommen, Schritt für Schritt, ja, und dass es auch in unserem Leben bleibt. Dass nicht die Meinung der Gesellschaft für mich wichtig ist, nicht in den Fragen der Werte, der Prioritäten oder der Lebensführung, sondern das Wort Gottes gibt uns vor, was gut und richtig ist. Das ist ja heute durchaus angefochten, oder? Selbst von Theologen. Dass das Wort Gottes mir sagt, was gut und richtig ist, was gut für mich ist. Ja, und manchmal wird darüber sogar gespottet. Denkt man nur mal an Ehe, Hygiene und so. Wir wissen, dass am Ende der eine Zukunft hat, der sein Leben auf Gott baut. Das ist versprochen. Ja, wer hört, was ich sage und tut, was ich sage, ja, der wird zum Ziel ankommen, so hat es Jesus ja gesagt. Das Wort, was wir gelesen haben, dieses Wort an Timotheus, steht ja nicht zufällig im Zusammenhang mit dem Hinweis darauf, dass eine Zeit der Verfolgung, der Verführung und der Bedrängnis kommt. Das ist der Zusammenhang, der Kontext, in dem dieses Wort steht. Ja, Vers 1 kann man das lesen, wer die Bibel aufgeschlagen hat, ja, es wird eine Zeit kommen, ja, die Verfolgung und Verführung hat. Und da soll uns das Wort hindurchführen, das soll uns helfen, diese Zeit zu bestehen, zu überwinden und am Ziel anzukommen. Und Wort Gottes und der Geist Gottes arbeiten dabei zusammen. Was ich im Wort erfasse, wird durch den Geist Veränderung meiner Persönlichkeit erreichen. Ja, Paulus schreibt in Römer 10, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gott, Christi. Da haben wir den Zusammenhang. Wir hören das Wort verändert uns in das Bild Jesu hinein, in die Vollkommenheit hinein, ja, dass wir immer mehr Jesus widerspiegeln durch das, was wir sind in dieser Welt. Übrigens sind wir in Gottes Augen schon vollkommen. Wisst ihr das? In Gottes Augen sind wir schon vollkommen. Vollkommen gemacht. Er schaut nicht auf das, ja, was da noch fehlt, sondern auf das, was er in uns angelegt hat. Wenn wir Jesus unser Leben gegeben haben, ja, wenn wir auf ihn vertrauen, sagen, Herr, du sollst jetzt Herr meines Lebens sein, ja, uns mit seinem Tod und seiner Auferstehung auch eins machen, damit identifizieren, dann sind wir in Jesus gerecht und vollkommen vor unserem Vater. Was für eine Aussage, oder? Wir sind gerecht in Christus und vollkommen vor unserem Vater. Das heißt also, wir dürfen das werden, was wir sind, mit Hilfe des Wortes Gottes. Wir dürfen das werden, was wir schon sind. Ist eine Spannung, gell? Das ist eine Balance, in der wir sind. Das Wort Gottes im Zusammenwirken mit dem Heiligen Geist hilft uns also, dass sich das, was in uns schon ist, dass sich das entfaltet. Dass es immer mehr sichtbar wird, dass es uns immer mehr prägt. Dieser Zusammenhang ist ganz wichtig. Ja, sicher sehen wir in unserem Leben manchmal Dinge, die noch nicht in Ordnung sind. Ja, und dann dürfen wir auch zu Jesus gehen und dürfen ihm das auch hingeben, ja, dass sich immer mehr entfaltet, was eigentlich schon unsere Identität ist. Das ist auch beim Lesen der Bibel, ja, beim Lesen des Wortes Gottes wichtig. Man kann die Bibel ja auch wie jedes andere Buch lesen, so, oh, die Geschichten sind ganz interessant und das ist ja ganz spannend, was da passiert. Ja, das kann uns aber auch gehen wie bei jedem anderen Buch, gelesen und vergessen. Wenn wir Gottes Wort lesen, dann in dem Bewusstsein, dass wir den Heiligen Geist brauchen, damit es unser Leben verändert und das Verlangen, dass es das dann auch tut. Ja, also hören und tun ist immer wichtig. Und das nicht zum Selbstzweck. Ja, wenn wir in das Wesen Jesu hineinverwandelt werden, dann gehört es ja auch dazu, dass er Erbarmen für die hat, die Hilfe brauchen. Ja, das wird Teil unseres Wesens. Es ist Teil Gottes. Er hat Erbarmen über die, die Hilfe brauchen. Und wenn wir immer mehr da hineinwachsen, dann werden wir auch dieses Erbarmen haben. Dann wird uns das bewegen. Ja, wir sind also von ihm nicht vollkommen gemacht, um uns in seiner Gnade, im heiligen Egoismus da zu sonnen, ja, und da in die geistliche Hängematte zu hauen, sondern wir dürfen dem Wesen Jesu immer mehr entsprechen, anderen zu helfen, für andere da zu sein, ja, das zu fragen, was hilft dem anderen, was kann ich tun, ja, in Gottes Wirken. Also haben wir Ursprung, Autorität und Ziel des Wortes Gottes gesehen. Die Frage ist aber, wie kann das Wort Gottes dieses Ziel mit uns erreichen? Und Paulus nennt da vier Begriffe, nämlich die Lehre, Überführung, Zurechtweisung und Unterweisung in der Gerechtigkeit. Ja, so steht es in dem Text. Wer den noch vor sich hat, kann das nachvollziehen. Mit Lehre können wir sicher was anfangen, oder? Dass die Bibel uns lehrt, das Wort Gottes uns lehrt. Ja, da ist also jemand, der uns etwas mitteilt, was wir bisher nicht wussten, was wir aber wissen müssen. Ja, und wenn ich das nicht höre, dann kann ich das auch nicht wissen. Ja, wenn ich die Bibel nicht gebrauche, ne, wenn sie nur im Schrank liegt und verstaubt, dann geht mir notwendiges Wissen durch die Lappen. Und Gott hat diese Form gewählt, das müssen wir akzeptieren, ja, also dass er dieses Wort gebraucht, was wir in Buchform vor uns haben, ja, um da mit uns zu reden. Und jede Offenbarung durch Geistwirkung, was wir schon vor uns besprochen haben, muss sich also an dieser Willensäußerung messen und prüfen lassen. Ja, jede Offenbarung darf das beleuchten, erklären, verdeutlichen, aber nicht beschneiden und nicht erweitern. Ja, es muss immer dem entsprechen, was in der Bibel steht. Lehre heißt, ich bin der Empfangende, dem Gott etwas mitteilt, sei es durch die Verkündigung anderer oder indem ich selber im Wort Gottes lese. Das heißt Lehre. Ne? Ich erfahre etwas, ich bekomme etwas gesagt. Ich bin der Empfangende, der auf Sendung ist. Muss aber auf Sendung sein, um das zu bekommen. Dazu im Zusammenhang steht die Unterweisung in der Gerechtigkeit. Ja, das ist also das, was Paulus ja auch sagt. Die Bibel dient der Unterweisung in der Gerechtigkeit. Im Grundtext steht da Paideian. Das Wort, das kennen wir als Pädagogik. Ja, vielleicht auch. Das heißt erziehen. Das Wort soll uns zur Gerechtigkeit erziehen. Das ist eigentlich das, was da ausgesagt wird. Wir dürfen lernen und verinnerlichen, dass wir gerecht gemacht worden sind. Ja, das kann man ja von alleine gar nicht wissen. Ja, das dürfen wir uns von Gott zusagen lassen. Und diese Zusage und dieses Mut machen, dass wir gerecht gemacht worden sind, das will Gott uns durch sein Wort sagen. Ja, und es ist ja auch eine Information, dass wir durch Jesus gerecht gemacht worden sind und nicht aus eigener Leistung. Das entspricht ja immer unserem Sein, ne? Also das, was wir wollen. Wir wollen uns nichts schenken lassen, wir wollen immer alles selber machen. Aber das Wort Gottes sagt, du bist gerecht gemacht durch den Sohn. Du kannst es dir nicht verdienen, aber du kannst es dir schenken lassen. Ja, und wer darin lebt, aus Gnade gerecht zu sein, der sucht dann die Gnade Gottes und freut sich in ihr und lebt aus ihr. Dazu müssen allerdings Dinge in unserem Leben geklärt sein oder geklärt werden. Ja, und deswegen schreibt Paulus, dass das Wort zur Überführung dient. Ja, das Wort soll uns überführen. Das hat jetzt nichts mit dem Auto von hier nach dort oder so, ne, sondern ihr erinnert euch vielleicht an Jesus, der das auch erwähnt, im Johannes 16, sein Abschiedsreden. Da sagt er, dass er den Heiligen Geist schenken wird, der von Sünde überführen wird, von Schuld überführen wird. Wir müssen ja erstmal erkennen und begreifen, dass wir vor Gott schuldig sind. Wer denkt das schon von sich? Wir sind doch alles gute Kerle, oder? Oder Mädchen. Ja, deswegen brauchen wir das Wort Gottes und den Geist, der uns das erschließt, dass wir erkennen, wir sind vor Gott schuldig. In unserem Leben ist vieles falsch gelaufen, ja, und Gott bietet uns eine Möglichkeit an, das wieder an ihn abzugeben, einen Weg zu finden, dadurch, dass Jesus das auf sich genommen hat, damit das wieder in Ordnung gebracht werden kann. Ist das wunderbar, oder? Das ist so gut, dass die Schuld von gestern mein Leben von heute und morgen nicht mehr bestimmen muss, wenn wir es an Gott abgeben können, wenn er das in seine Hand nimmt. Und wenn wir gehorsam sind und wenn wir diese Schuld bekennen und erkennen, dann können wir neu anfangen, ja, und unsere Vollkommenheit entfaltet sich mehr und mehr. Und so sind immer mal wieder Dinge in unserem Leben, auf die Gott seinen Finger legt, ja, die korrigiert werden müssen. Die Bibel nennt das manchmal Schneiden oder auch Zurückstutzen, könnte man sagen. Und lassen wir das zu, dann können wir zum Ziel kommen. Ja, das Wort Gottes sagt uns, was in unserem Leben noch nicht in Ordnung ist, und wir dürfen das in Ordnung bringen, damit wir das Ziel erreichen, das Gott für uns vorgesehen hat, nämlich in sein Reich zu kommen. Gottes Wort ist uns gegeben, damit wir Orientierung und Halt haben in Zeiten, in denen so unsere Umwelt, unsere Gesellschaft uns verführt und bedrängt. Deswegen ist es wichtig, daran festzuhalten. In seinem Wort zeigt sich der Herr. Wir können von ihm nur das wissen, was er uns sagt. Das Bibellesen, mit der Bibel leben, nach der Bibel leben auch, muss also keine Last sein, sondern sie ist das Geschenk unseres liebenden Vaters. Ja, meistens ist es schwarz eingebunden, ich finde das schade. Es gibt moderne Bibelausgaben, die sind bunt. Ja, vielleicht hilft das manchen. Ja, Bibellesen muss keine Last sein, sondern es ist ein Geschenk, weil Gott uns sagt, was er mit uns vorhat, welchen Weg es für uns gibt, mit ihm wieder in Gemeinschaft zu kommen und welches Ziel er für uns hat, ja, das er mit uns erreichen will, wenn wir auf ihn hören. Und da wollen wir dankbar sein, und da kann ich nur einladen, ja. Lasst uns sein Wort hören, gemeinsam, einzeln, ja, aus dem Wort leben, das miteinander auch ausstrahlen in diese Welt hinein. Ja, wenn man jetzt merkt, Mensch, ja, da könnte bei mir mehr sein, ja, da könnte sich noch viel mehr entfalten, mir fällt es manchmal schwer, ja, dann sucht einfach nochmal ein Gespräch, dass wir füreinander beten an der Stelle auch, wir haben ja Abend mal auch, ja, da bietet sich das vielleicht an. Gott hat uns sein Wort geschenkt. Und wie ist das mit dem Geschenk? Das sollte man würdigen, oder? Und gern annehmen und auch auspacken und benutzen. Amen.